Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Dr. Annika Hauptvogel. Sie ist Head of Technology and Innovation Management bei der Siemens AG. Annika stammt aus Friemersheimer Niederrhein, wo sie eine reine Mädchenschule besucht hat. Und aus dieser reinen Mädchenschule wechselte sie im Studium in eine fast reine Männerdomäne. Annika hat an der TU München Maschinenbau studiert. Nach ihrer Promotion, für die ihr auch die Borchers-Plakette von der RWTH Aachen verliehen wurde, arbeitete sie am renommierten Werkzeugmaschinenlabor der RWTH als Gruppenleiterin der Produktionslogistik. Knapp 10 Jahre später ist sie beim Industriekonzern Siemens zur leitenden Innovationsstrategin aufgestiegen. Heute leitet Annika das 50-köpfige Technology und Innovation Management Team bei Siemens und verantwortet dort die Strategie der zentralen Forschungseinheit. Sie sieht ihre Rolle bei Siemens als Innovations Enabler und fokussiert sich vor allem auf digitale Transformation, Sustainability und Open Innovation. Themen wie Industrial Metaverse gehören zu ihren Schwerpunkten. Auch leitete Annika eines der ersten Projekte zum Thema Industrie 4.0, das vom Bundesforschungsministerium gefördert wurde. Sie sucht nach praktikablen Lösungen für den Alltag der Industrie, gern digital und nachhaltig, aber vor allem Dingen schnell einsatzfähig. Ihr Ziel ist es, Trends aufzuspüren und eine Wegbereiterin für Innovationen zu sein. Und dieses Engagement überzeugte auch die Jury der Handelsblatt-Initiative Vordenkerinnen im Rahmen des gemeinsamen Projektes des Handelsblatts und der Beratung Boston Consulting Group unter dem Leitgedanken Visionär, innovativ und nachhaltig für eine grüne Zukunft erhielt sie viel Anerkennung und sie wurde von Capital Magazin zu den Top 40 unter 40 gezählt. Mit dem Ziel, junge Leute für Technik und Siemens zu begeistern, ist Annika an Universitäten unterwegs. Sie hat Kooperationen mit Startups und Möglichkeiten, Studentenflug einzubinden und alles voranzutreiben. Das neueste Projekt von ihr lautet Sustainability MBA. Hier leitet sie das Modul Sustainable Technologies. Es gibt auch zu Annika ein paar Fun Facts. Annika entwickelte mit ihrem Team eine App, die den Popometer des Zugführers simuliert. Ein sogenannter Popometer am App. Und schon in ihrer Kindheit hat sie Lego-Steine nicht nach den Vorgaben zusammengebaut, sondern nützliche Gegenstände für ihre Spielzeuge daraus erschaffen, wie zum Beispiel eine Berggondel für ihre Puppen. Und es bleibt in den Bergen, denn Annika ist auch ausgebildete Skilehrerin bis 2032. Also bis 2023 hat sie das auch fortgeführt. Sie geht sehr gerne in die Berge. Herzlich willkommen, liebe Annika.
Dankeschön, Anne. Hallo Philipp. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Also Annika, ganz, ganz spannend in den Bergen. Skilehrerin bist du. Was sind die wichtigsten Skills, die du jemandem beibringst beim Skifahren? Ja. Und wie viele von diesen Skills könnte man theoretisch für das Innovieren oder den Umgang mit Wandel hernehmen?
Oh, ganz viele tatsächlich. Also zum einen glaube ich, das Skifahren ist etwas ganz Besonderes. Wenn ich oben am Berg stehe und mein Blick dann über das verschneite Bergpanorama geht, dann fühlt sich das einfach ganz besonders an. Und wenn es dann mit den Schuhen in die Skibindung geht und es zweimal klickt, dann weiß ich, jetzt ist der Kopf frei, jetzt bin ich in der Freiheit. Und tatsächlich glaube ich, Skifahren ist eines der innovativsten Sportarten im Sinne von, ich kann dort immer meinen eigenen Weg gehen. Also das kenne ich sonst nirgendwo. Ja. Ich kann den Berg runterfahren, schnell, langsam, rechts rum, links rum und einfach meinen eigenen Weg gestalten. Und das macht es für mich ganz besonders. Du hast gefragt, was man als Skilehrer mitgibt und auch der Skilehrer selber braucht bestimmte Skills und Kompetenzen. Und dadurch, dass ich Skilehrer auch ausgebildet habe, war mir auch wichtig, da diese Skilehrerkompetenzen mitzugeben. Und da sehe ich verschiedene. Zum einen hat man natürlich als Skilehrer eine Gruppe um sich herum, die einem erstmal vertrauen muss, denn sonst würden die einen nicht den Berg runter folgen. Und dieses Vertrauen schnell aufzubauen und auch die Sicherheit zu geben, ist auch was, was man als Führungskraft heute braucht. Und das Zweite ist, der Motivator zu sein. Also selbst wenn das Wetter schlecht ist, ja, die Sicht ist schlecht, man sieht gar nicht, wo man hinfährt und es ist im schlimmsten Fall auch noch eiskalt, muss man seiner Gruppe am Ende des Tages das Gefühl gegeben haben, Mensch, das war ein richtig super Tag. Und dieser Motivator zu sein, das hilft einem auch sehr als Führungskraft.
Das ist hervorragend. Motivator bist du auch für mich heute, liebe Annika. Es droht jetzt eine meiner Lieblings-Podcast-Folgen zu werden, weil ich habe ja ein neues Wort gelernt, Propometer. Ich finde das einfach klasse. Also man denkt nicht automatisch daran, wenn man an Innovation denkt, dass dieser Mensch irgendetwas mit dem Popo zu tun hat oder das ins Visier nimmt. Kannst du es erklären, was das ist, deine Art und wie du dazu gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Ich meine, grundsätzlich glaube ich, wir müssen uns ganz oft Gedanken machen, wie wir in Zukunft Dinge weiterführen, die erfahrene Kollegen beispielsweise heute beherrschen, weil sie einfach in Zukunft in Rente gehen. Und da hilft uns die Digitalisierung. Jetzt konkret auf den Popometer bezogen. Es gibt bei der Bahn, und ihr hattet ja Sigrid Nikuta mal zu Gast, die schon erzählt hat, dass Stahl auf Stahl sehr effizient ist, wenn es um Reisen und Transportieren geht. Und insofern ist Stahl einmal das Rad des Zuges und Stahl die Schiene, auf der der Zug fährt, die zwei Hauptkomponenten im Bahnsystem. Und das ist sehr wichtig, dass eben das Gleis, der Zustand einwandfrei ist. Und heutzutage werden diese Bahngleise überwacht mit Schienenfahrzeugen, die ausgestattet sind mit bester Sensorik. Davon gibt es aber nicht so viele und die fahren deshalb auch nur jeden Bahnkilometer ein, zweimal im Jahr. Wenn wir an Digitalisierung denken, dann wollen wir ja möglichst kontinuierlich am besten in Echtzeit Daten haben. Und ein bis zweimal im Jahr ist sehr weit entfernt von Echtzeit. Und deshalb war damals unsere Überlegung im Team, wie können wir es denn schaffen, für die Gleise in Echtzeit Zustandsdaten zu bekommen. Wohl wissend aber, dass da jetzt nicht das große zusätzliche Budget bei den Betreibern liegt, denn die haben ja schon ihre Messzüge. Und so kamen wir auf die Idee, ein Standard-Smartphone, was jeder in der Tasche hat, hat ja gewisse Sensorik inne, also beispielsweise Beschleunigungssensorik, die Schläge beispielsweise sehr gut messen kann. Und dann haben wir gelernt, dass eben der Zugführer heute seinen Popometer, also wenn er im Zug sitzt und den Zug fährt, dann spürt er einfach, wenn das Gleis irgendwie Unregelmäßigkeiten hat oder der Zug einmal wackelt. Und heute, was macht er? Er nimmt das Telefon und ruft einmal in der zentralen Leitstelle an und sagt, hier bei Kilometer X hat es irgendwie geruckelt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, was der Popo messen kann, das kann das Handy ja auch messen. Und insofern haben wir eine App entwickelt, die man einfach vorne in den Führerstand eines Zuges legen kann und während der Fahrt einfach misst, wenn irgendwelche Unstimmigkeiten zu ertasten sind, zu erfüllen sind. Und da man das ja in jedem Führerstand machen kann und Züge ja mehrmals täglich gewisse Strecken abfahren, kriegt man dann auch mehrmals täglich die Info. Und wenn immer an der gleichen Stelle der Sensor ausgeschlagen hat, dann weiß man auch, das war jetzt das Gleis und nicht der Zug, was natürlich auch immer sein kann. Und so haben wir diese App entwickelt und in den Markt gebracht.
Super Beispiel, ein wirklich spannendes Beispiel. Und es zeigt auch mal wieder für mich so ein bisschen, wo Siemens irgendwie überall unterwegs ist, wo man es vielleicht gar nicht so auch auf den ersten Moment denkt letztlich. Und Siemens für mich persönlich auch ist schon so ein kleiner Mythos, irgendwie so ein Stück weit Gründertum der ersten Generation, Aufbauleistung, ein Werner von Siemens, bei vielen Digitalthemen unterwegs, manchmal auch so ein bisschen verstaubtes Image, bisschen traditionell, ja, so ein bisschen deutsch eben. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, Annika, welche Rolle spielt denn, das ist eine große Frage, Innovation heute bei Siemens? Was ist eure Denkweise und wie ist Innovation so ein bisschen im täglichen Doing bei Siemens verankert?
Ja, sehr gerne. Und da könnte ich jetzt auch die nächsten 40 Minuten erzählen, aber ich versuche es kürzer zu fassen. Also grundsätzlich glaube ich, wir als Siemens sind sehr innovativ unterwegs. Man sagt ja, wir sind so eines der ersten Startups gewesen vor 176 Jahren. Und damals gab es noch keine Garage, aber hätte es sie gegeben, das wäre wahrscheinlich alles in einer Garage entstanden. Und dieser Geist, diese Mentalität ist auch bis heute noch in Siemens enthalten, denn ich glaube, wir müssen uns immer wieder neu erfinden und haben das auch, sonst hätten wir gar nicht so lange bestanden in der Industrie. Und heute ist Innovation natürlich anders als damals beispielsweise, und das ist ein Thema, was ich sehr treibe, Open Innovation zu machen. Also nicht nur ich für mich allein zu erkennen, dass vielleicht eben ein Probometer gemacht werden muss, sondern da direkt sich zu öffnen. Und auch damals bei dem Thema Gleis, ich meine, jeder weiß, Siemens ist kein Stahlhersteller, wir haben keine Schienen hergestellt. Wir waren also nicht der Experte von Gleisüberwachungen. Und da haben wir uns die entsprechenden Partner dann auch gesucht. Und es ist dann manchmal sogar so, dass man mit Konkurrenten zusammenarbeitet, die halt vielleicht das Gleis beherrschen, aber wir die Digitalisierung. Und insofern hat sich Siemens da natürlich gewandelt, indem wir uns auch mehr öffnen, um gerade beim Thema Digitalisierung und unserer Grundidee, die digitale und die reale Welt zusammenzuführen, mit den entsprechenden Partnern zusammen zu agieren. Letztes Beispiel Microsoft, mit denen wir jetzt eng zusammenarbeiten, um den Copilot für die Industrie zu entwickeln, zeigt einfach, dass das auch an vielen Stellen in Siemens heute schon so gelebt wird.
Spannend. Annika, wir haben auch so eine kleine Gemeinsamkeit. Du hast dich schon sehr lange mit Industrie 4.0 beschäftigt. Ein Begriff, der heute schon nach wie vor aktuell ist, aber er ist nicht mehr so fancy in Mode, wie das noch vor vielleicht 5 bis 10 Jahren war. Und ich war auch so ein bisschen so mit Protagonist der ersten Stunde. Deswegen wollte ich das heute unbedingt mal kurz aufgreifen, weil mir das Thema immer noch sehr am Herzen liegt. Wie mal in aller Kürze, wie siehst du denn den Status zum Thema Industrie 4.0? Es waren ja sehr hohe Erwartungen, dann hat man auch da wieder ein kleines Tal der Tränen. Gleichzeitig ist sehr, sehr viel passiert. Es wurden Awards verliehen. Siemens war einer der führenden Player da oder ist einer der führenden Player. Was wäre so deine globale Einschätzung zum Thema Industrie 4.0 im Jahr 2024?
Der Hauptbestandteil von Industrie 4.0 ist ja die Digitalisierung in die Produktion zu bringen. Und ich glaube, da sind wir gut unterwegs. Sind wir da, wo wir sein könnten? Sicherlich nicht. Aber ich sehe sowohl in Deutschland auch als global, dass Digitalisierung immer mehr Einzug erhält in die Produktion. Und deshalb ist für uns auch das Thema Industrial Metaverse sehr wichtig, was genau darauf aufsetzt, die digitale Welt zu verbinden mit der realen Fertigung. Ich glaube, wir haben bei Industrie 4.0 eine Sache gelernt inzwischen. Damals, als es auf der Hannover-Messe 2011 bekannt gegeben wurde, haben ja viele gesagt, die Zukunft oder Industrie 4.0 wird irgendwann eine Fertigung sein, die sich komplett selber steuert und die Fehler selber erkennt und sich dann selber optimiert.
Autonome Systeme.
Genau. Ja. Eigentlich brauche ich den Mensch gar nicht mehr. Und ich glaube, da sind wir heute ein Stück schlauer, dass wir immer noch merken und auch wissen, den Mensch brauchen wir in der Fertigung. Und insofern auch ein bisschen ein Shift Richtung in Industrial Metaverse, wo der Mensch im Zentrum ist und der zentrale Bestandteil als zentraler Entscheider in der Fertigung. Und das ist der Unterschied zu dieser damaligen Vision von Industrie 4.0. Und insofern glaube ich, Richtung Digitalisierung, ja, sind wir definitiv große Schritte weitergekommen. Aber diese komplett sich selbst optimierende Produktion wird es wahrscheinlich gar niemals geben.
Letzte Frage dazu, ist Deutschland da führend bei Industrie 4.0 noch oder war es das? Oder wie siehst du es? Das ist immer schwierig mit den Benchmarks.
Das ist schwierig. Als Siemens ist unsere Aufgabe ja, die digitale Transformation unserer Kunden voranzutreiben und sind tatsächlich global. Also da kann ich gute Beispiele aus Deutschland nennen, aber da kann ich auch gute Beispiele aus den USA nennen. Insofern tatsächlich schwierig zu sagen, wer ist vorne mit dabei.
Annika, du hast das Thema Industrial Metaverse angesprochen. Da gibt es ja vielerlei Meinungen zum Thema Industrial Metaverse. Also manche Leute sagen, ja, wird also eine richtige Schlüsselrolle spielen. Andere sagen, ob das überhaupt dann so kommt, das werden wir schon mal sehen. Wie siehst du das und wo siehst du die Riesenvorteile, die das bringen könnte?
Zum einen, ja, ich glaube total an das Industrial Metaverse, aber vielleicht gehen wir einmal einen Schritt zurück und überlegen, was es denn überhaupt ist, weil es ist ein großes Wort, aber sich wirklich was darunter vorstellen, das ist schon eine schwierige Aufgabe. Insofern, ich denke da immer an einen Roboterarm, der bei uns in der Fertigung in Erlangen steht. Und nebendran haben wir einen Bildschirm, wo man diesen Roboterarm auch sieht. Aber es ist kein Video, sondern es ist ein digitales Abbild dieses Roboterarms. Und man sieht immer, wenn sich der Roboter bewegt in der realen Welt, dann passiert das Gleiche auch in der virtuellen Welt. Dann bewegt sich der Roboter auch. Und wenn ich diesen Roboterarm mal greife und an dem rüttel, dann sieht man tatsächlich auch diesen Roboterarm in dem Bildschirm, dass er genauso sich rüttelt, sozusagen. Man natürlich nicht die Hand, weil es ist eben kein Video. Und das zeigt wunderbar, was es bedeutet, das Industrial Metaverse. Wir haben also wirklich ein Abbild der Realität in einem digitalen Umfeld. Und das ermöglicht uns verschiedene Dinge. Und damit komme ich auch zu den gefragten Potenzialen.
Annika, vielleicht eine kurze Zwischenfrage, weil wir gerade bei der Definitorik sind. Industrial Metaverse, digitaler Zwilling, ist es das Gleiche für dich oder macht ihr da nochmal einen Unterschied bei Siemens?
Es ist die Entwicklung des digitalen Zwillings, okay. Die Weiterentwicklung. Mhm. Das Industrial Metaverse wird es ermöglichen, beispielsweise, dass man zusammenarbeitet in dem digitalen Umfeld. Mhm. Wenn man heute, hat man sicherlich auch schon einen digitalen Zwilling einer Fertigung, aber dass wir drei uns jetzt in diesem digitalen Zwilling, in diesem virtuellen Abbild treffen und wir gleichzeitig da Optimierungen vornehmen, Maschinen anders einstellen, Abläufe verändern, das ist heute noch nicht möglich. Insofern ist es die konsequente Weiterentwicklung des digitalen Trainings. Genau, und zurückkommend auf die Vorteile, wenn ich ein Abbild habe von meiner Fertigung zu jeder Zeit, kann ich in diesem virtuellen zurückreisen in der Zeit. Also wie wenn ich eine Netflix-Serie schaue und dann denke, wie war das nochmal? Dann kann ich einfach zurückspulen und sehe, was passiert ist. Und so kann ich mir auch die Fertigung nochmal ansehen und so beispielsweise bei Fehlern versuchen herauszufinden, durch diese Zeitreise, wo ist denn der Fehler entstanden, was war die Ursache? Das ist ein großer Benefit. Ich kann aber auch durch dieses digitale Abbild verschiedene Versuche machen, Dinge ausprobieren und dadurch meine Fertigung beispielsweise optimieren. Wir haben mal geschaut, bei uns in Erlangen können wir dadurch zum Beispiel Energieeinsparungen ermöglichen, bis zu 40% durch diese Optimierungen. Und das ist nur ein Bereich. Wir können auch nochmal in den Designbereich schauen. Gerne. Ich kann auch Produkte jetzt im Virtuellen komplett gestalten. Und jetzt kann man auch sagen, naja, mit CAD, das ist ja irgendwie auch schon virtuell möglich. Aber ich kann dann dieses Produkt, was ich designt habe, auch nochmal virtuell testen in der virtuellen Umgebung, in der es irgendwann in Realität sich auch beweisen muss. Und so mein Produkt noch viel besser optimieren, angepasst an seine zukünftige Umgebung. Und aber auch, ich spare mir ganz viel Material. Ich muss gar nicht mehr erst den Prototypen bauen, den testen, feststellen, das geht nicht und das Ganze wieder im Virtuellen erneut dann umgestalten, sondern ich mache das komplett virtuell. Und so kann man bis zu 50% tatsächlich von Materialien einsparen, was im Sinne der Nachhaltigkeit auch einen ganz großen Schritt mit sich bringt.
Mhm. Bis bei der Nachhaltigkeit, Annika, mit Industrial Metaverse. Was für Vorteile für die Umwelt hätte dann auch ein Industrial Metaverse?
Zum einen eben, dass wir ressourceneffizienter sind. Wir können das Design ja auch noch mehr optimieren im Sinne von wirklich wenig Materialien verbrauchen, weil ich es einfach noch besser testen kann, weiß ich viel besser, was mein Produkt auch an Steifigkeit etc. benötigt. Ich kann auch sagen, ich möchte nachhaltigere Produkte einsetzen und mittlerweile gibt es ja so viele Möglichkeiten, die ich gar nicht mehr im Kopf habe, aber dadurch, dass natürlich mir da die Software hilft und all das sozusagen im Kopf hat, mir auch Vorschläge machen kann, wie denn mein Produkt besser designt wäre. Also ich spare nicht nur durch das virtuelle Testen, sondern ich spare tatsächlich auch allein dadurch, dass ich noch bessere Designmöglichkeiten habe, sehr viel Material. Und dann, wie gesagt, im weiteren, in der Produktion beispielsweise, im laufenden Betrieb kann ich Optimierungen machen, durch die ich Energie spare, durch die ich produktiver werde, was am Ende natürlich auch immer einen Einfluss dann auf die Nachhaltigkeit hat. Ein weiterer Aspekt, der oft genannt wird, den ich ehrlicherweise gar nicht so hoch einschätze, ist das Thema, ich kann virtuell auf einmal zusammenarbeiten, so wie wir das ja auch machen jetzt in Zoom. Wir sind nicht mit dem Auto oder so irgendwo hingefahren, haben uns getroffen und haben dadurch sicherlich CO2 gespart. Wenn ich alle Experten jetzt auch virtuell zusammenführen kann, müssen die auch nicht mehr um die Welt reisen, sondern man kann das im virtuellen Umfeld machen. Und dadurch werde ich sicherlich auch CO2 einsparen. Aber wenn man bedenkt, dass 30% der CO2-Emissionen von der Industrie kommen, ist es, glaube ich, viel wichtiger, dort anzugreifen als das Thema Reisen. Aber es ist sicherlich auch nochmal ein kleiner Sternhebel, CO2-Emissionen zu reduzieren.
Mhm. Annika, du bist auch sehr viel in, sag mal, Gremien, Verbandsarbeit, Hochschulen unterwegs. Welche Rolle spielen denn diese Ökosysteme, diese Innovationsökosysteme dann auch für das Thema Metaverse und vielleicht auch in deiner täglichen Arbeit?
Ein sehr großes Thema. Also gerade bei den Universitäten ist uns die Zusammenarbeit auch sehr wichtig. Zum einen natürlich die Universitäten selber, die sehr viel Expertise haben, aber auch die Startups, die im universitären Kontext entstehen. Also beispielsweise haben wir mit Rico, einem Startup von der RWTH Aachen, sehr eng zusammengearbeitet und arbeiten auch immer noch sehr eng zusammen beim Thema Industrial Metaverse, weil die sind in der Lage, bunte Wolken zu erzeugen, beispielsweise in der Fertigung und dann auch nicht nur das Visuelle, diese Punktewolken schauen, sondern auch die wirklichen Assets, die digitalen Zwillinge dann aus diesen Punktewolken zu erzeugen. Und das brauche ich natürlich immer in Industrial Metaverse zu erzeugen von einer Fertigung, die heute steht. Denn das ist sicherlich eine größere Herausforderung, als eine Fertigung virtuell zu erzeugen und die dann zu bauen. Dann habe ich natürlich das virtuelle Abbild schon. Mhm. Als von vielen Fertigungen, die auch in Deutschland gerade alle heute schon stehen. Und aber auch da möchte ich das Industrial Metaverse gestalten. Insofern hilft uns beispielsweise jedes Startup, dieses Abbild von bestehenden Infrastrukturen zu setzen.
Mhm. Wahnsinn. Also Siemens hat ja auch eine erste digitale native Fabrik, konnte man auch lesen. Hat das irgendwelche Auswirkungen für die Produktionsgeschwindigkeit?
Wir haben die erste digitale Fabrik haben wir in China aufgebaut und zwar aus zwei bestehenden Fertigungen. Die haben existiert und der Wunsch war es, die zusammenzuführen in eine Fertigung. Und das haben wir auch komplett virtuell geplant, diesen neuen Standort. Und die zwei bestehenden Fertigungen, da kann man natürlich sehr gut messen, wie produktiv sind sie, wie ist der Output etc. Und in dieser neuen Fertigung waren wir tatsächlich 20% produktiver als in den beiden, die zuvor bestanden haben. Insofern, da sieht man, dass die Produktivität hochgeht. Ist vielleicht jetzt nicht die Geschwindigkeit im eigentlichen Sinne, die wird vielleicht die gleiche sein, aber einfach dadurch, dass wir Wege optimiert haben, dadurch, dass man Qualität verbessern kann durch das Industrial Metaverse, kann ich da vielleicht nochmal deutlich mehr Produkte am Ende des Tages erzeugen, als ich bisher konnte.
In Deutschland /Europa war, soweit ich weiß, Amberg einer eurer ersten Vorzeige-Digitalfabriken, wenn man es so sagen darf. Wenn wir richtig informiert sind, 10 Terabyte Daten pro Tag, die da über den Tisch gehen sozusagen. Was bedeutet das für die Prozesse? Wie kriegt ihr auch diese Datenflut in Griff, um mit den Daten einen Mehrwert zu generieren, weil, naja, Daten sind ja auch erstmal nur Daten, bis man sie nicht irgendwie nutzt. Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
Sehr gern. Es ist richtig, Amberg produziert 10 Terabyte Daten am Tag und das ist ja eine unglaubliche Menge an Daten, die kein Mensch mehr auswerten kann, schon gar nicht täglich. Und die Frage ist, wie bringt man das zusammen und wie kriege ich daraus auch überhaupt irgendwas Sinnvolles generiert, weil Daten allein, irgendwelche Datenpunkte, helfen mir erstmal noch nicht. Mhm. Und da kommt künstliche Intelligenz ins Spiel, die zum einen hilft, diese Daten zu sortieren, die Daten logisch zusammenzuführen und daraus dann Ableitungen zu machen, um Rückschlüsse zu ziehen. Wie geht es denn in einer Fertigung? Wie ist die Qualität? Was muss ich vielleicht auch ändern? Insofern aufs Industrial Metaverse geschaut, neben dem digitalen Zwilling, der sicherlich eine der Kerntechnologien ist, die es braucht, um das Industrial Metaverse zu gestalten, ist die künstliche Intelligenz die zweitwichtigste oder vielleicht sind sie auch gleich wichtig, aber eine zweite Komponente, die es benötigt, um überhaupt diesen ganzen Daten sinnvoll zu nutzen, automatisch auch Simulationen zu erstellen. Auch da eine Simulation kann man selber erstmal gestalten und sich überlegen, wie wäre das Szenario, das ich austesten möchte, was brauche ich dafür. Aber auch da kann mir künstliche Intelligenz helfen, möglichst schnell möglichst viele Simulationen zu erzeugen, um so ein möglichst gutes Bild der Zukunft zu bekommen.
Annika, wer dich ja hört, wenn du unterwegs bist, sagst du öfters mal Industrial Metaverse, das ist also the next big thing, aber es ist etwas, was wir nicht alleine machen können. Was für eine Rolle spielen Ökosysteme dabei bei Siemens, um das umzusetzen, dass es wirklich irgendwann mal überall vorhanden ist, Industrial Metaverse?
Das Industrial Metaverse kann man wirklich nicht alleine bauen, nicht als Siemens noch irgendeine andere Firma. Und insofern sind Ökosysteme dafür extrem wichtig. Wir haben bei Siemens vor 2 Jahren unsere Partnerschaft mit Nvidia announced, eben um auch da das Industrial Metaverse gemeinsam zu treiben. Nvidia jetzt nur als ein Beispielpartner im Industrial Metaverse ist für uns besonders wichtig, um fotorealistische Abbildungen zu bekommen. Also, dass ich in eine Fertigung immersiv virtuell eintauchen kann, dafür muss die genauso aussehen wie die reale Fertigung. Und da sagen wir ganz klar, das ist jetzt gar nicht unsere Kernkompetenz bei Siemens, diesen Fotorealismus zu gestalten. Aber dafür nehmen wir jetzt in dem Fall Nvidia als unseren Partner mit und gemeinsam können wir das umsetzen. Aber auch so, ich meine, wir sind realistisch. Wir wissen, dass nicht jede Fertigung nur Siemens-Produkte hat.
Ja.
Wenn ich aber ein virtuelles Abbild meiner Fertigung haben möchte und ich dann nur die Siemens-Teile abgebildet habe, dann ist es sehr unvollständig.
Ja.
Insofern müssen auch alle anderen, die in so einem Fertigungsumfeld sind, mit in das Industrial Metaverse kommen. Und da geht es dann natürlich viel darum, wie können wir Schnittstellen so gestalten, dass es einfach zusammengeführt werden kann, dass es interoperabel funktioniert. Und insofern sind wir beispielsweise auch beim Metaverse Standards Forum in den USA aktiv dabei. Wir treiben die Arbeitsgruppe zum Industrial Metaverse, um auch in der Industrie gemeinsam zu überlegen, was wären denn diese Schnittstellen? Welche, die es heute schon gibt, können wir einfach benutzen? Wo bedarf es auch neue Schnittstellen? Weil wir wollen um Gottes Willen nicht direkt anfangen, alles neu zu bauen, sondern erstmal auf den bestehenden aufsetzen. Und da ist es wichtig, auch in diesen Dialog zu kommen und gemeinsam zu überlegen, wie wir das Industrial Metaverse als Industrie gestalten können.
Wir reden ja über ganz schön viele, sagen wir mal, neue Konzepte, jetzt auch Industrial Metaverse, AI wurde gerade gedroppt. Welche Rolle spielt denn für dich, aber auch für Siemens, das Lernen in diesem Kontext, ja, dieser ganzen neuen Konzepte und einer Flut an gefühlt ständig wechselnden Trends und Themen?
Lernen ist sehr wichtig und ein lebenslanges Lernen auch, wenn man überlegt, was man in der Uni gelernt hat und wie weit sich die Welt schon weiter gedreht hat bei künstlicher Intelligenz, digitaler Zwilling und so weiter, dann ist es sehr wichtig, dass man da immer am Ball bleibt. Bei Siemens haben wir deshalb das Lernen auch in den Fokus gesetzt. Also jeder Mitarbeiter hat die Verpflichtung, gewisse Lernstunden auch im Jahr zu machen. Und dafür haben wir eine sehr breite Lernplattform auch etabliert. Und da kann man sich zu allen möglichen Dingen informieren. Von unserer Seite natürlich, wir helfen unseren Kollegen, das Thema Industrial Metaverse, das Thema Technologien zu verstehen. Wie gesagt, ich bin bei Siemens für Technology Management zuständig und wir organisieren unsere Vorentwicklung in sogenannten Company Core Technologies, also Kerntechnologien, die für Siemens relevant sind. Das ist digitaler Zwilling, das ist künstliche Intelligenz, aber das ist zum Beispiel auch Power Electronics als wichtige Komponente für Siemens. Und da haben wir auch Lernmaterialien entwickelt, die dann helfen, unseren Kollegen bei Siemens auch Einblicke in diese Technologien zu geben. Aber es ist nicht nur Technologie, es gibt auch zum Beispiel zum Thema Führung oder zum Thema Nachhaltigkeit sehr viele Angebote. Und das machen wir eben nicht nur für Siemens selber im ersten Schritt, ja, aber wir überlegen auch, wie kann man auch die Gesellschaft mitnehmen auf diese Reise. Und da haben wir zum Beispiel jetzt ein MBA entwickelt zum Thema Sustainability, wo wir auch zusammenarbeiten, aber auch zusammen mit der Uni Erlangen-Nürnberg. Und in diesem MBA lernt man natürlich was zu nachhaltigen Technologien, aber auch darüber hinaus, was gibt es überhaupt für Regularien, was bedeutet Marketing im Kontext Nachhaltigkeit und so weiter. Und das zeigt eben, dass wir sowohl für unsere eigenen Mitarbeiter schauen, dass sie auch die Möglichkeit haben, sich da weiterzubilden und mehr zu lernen, aber eben uns auch da wieder öffnen und sagen, Mensch, es geht ja nicht nur um Siemens, sondern es geht auch um viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen.
Annika, es hören bestimmt viele Leute jetzt gerade zu und denken, wow, die Frau denkt richtig, richtig innovativ. Hast du auch Tipps, wie man innovieren lernen kann?
Der erste Schritt ist, dass man Dinge nicht nimmt, wie sie sind, sondern hinterfragt, ob das denn so wirklich sein muss oder ob es nicht einen besseren Weg gibt. Und dafür muss man auch über den Tellerrand schauen. Also ich glaube, zum Innovieren braucht es immer ein gewisses Maß an Neugierde, an Interesse, an Sachen, die ich heute noch nicht weiß. Und ich schaue immer mit einem Auge in der Welt umher, was kann ich davon denn nutzen, was ich da heute sehe. Also bin ich beispielsweise bei einer Konferenz und höre irgendetwas, wo ich denke, Mensch, das könnte ich doch in meine tägliche Arbeit integrieren oder das wäre doch ein Thema, was für Siemens spannend ist. Und dann nehme ich dieses Thema mit, entweder für mich selber oder eben für mein Team oder für jemand ganz anders, wo ich glaube, dass es helfen könnte und bringe diese Themen dann auch ein. Und ich glaube, dieser, man sagt ja jetzt Neudeutsch, Open Mindset, ist etwas, was man sich sicherlich aneignen kann, Dinge einfach nicht als gegeben anzusehen, sondern immer zu hinterfragen.
Das klingt total spannend und klingt irgendwie so einfach. Ich glaube, ganz viele Menschen und auch Unternehmen tun sich total schwer damit. Was mich und vielleicht auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren würde, wie können wir uns deinen Alltag vorstellen? Also du bist ja mit total vielen Themen konfrontiert, wie wir auch gerade schon gehört haben. Und du hast unglaublich viel Druck, auch irgendwie am Ball zu bleiben bei diesen ganzen Themen und auch Trends aufzuspüren. Das finde ich auch ein sehr herausforderndes Thema, immer diese Trends zu sehen und auch zu filtrieren. Was ist jetzt nur ein Trend und was wird wirklich vielleicht auch zu einer profunden Entwicklung? Kannst du mal so ein bisschen uns einen kleinen Einblick geben, wie so dein Alltag, dein Arbeitsalltag bei Siemens aussieht?
Mein Arbeitsalltag ist irgendwie kein Alltag, das jeder Tag ist anders, aber ich kann mal versuchen zu erklären, wie wir Trends aufspüren. Denn
gerne.
Trends, die poppen nicht einfach auf und sind da, sondern auch da haben wir zum Glück einen guten Prozess, um Trends aufzuspüren. Und ein Prozess ist für mich immer ganz hilfreich, denn das strukturiert den Arbeitsalltag und macht es dann gar nicht so schwierig, wie es vielleicht klingen mag. Also wir schauen uns tatsächlich an, beim Thema Technologietrends, was sagen denn andere in erster Linie? Also es gibt den Gartner Hype Cycle, es gibt das World Economic Forum, es gibt verschiedenste Think Tanks auf dieser Welt und da schauen wir uns an, wie sehen die denn die Welt? Wie sehen die Welt grundsätzlich als bei Technologietrends? Wie sehen die es im Kontext Nachhaltigkeit und so weiter? Und all diese Trends haben wir dann auf wirklich auf einem Radar, wie man so schön sagt, also sprichwörtlich, aber auch optisch. Und es sind immer so um die 250 aktuelle Trends, die wir sehen, die innerhalb der nächsten 10 Jahre unter Umständen dann auch Wirklichkeit werden. Und dann prüfen wir erst einmal, welche davon sind denn überhaupt relevant für Siemens. Also ein großer Trend im Silicon Valley ist Unsterblichkeit. Würde ich sagen, ist für Siemens jetzt nicht Thema Nummer eins. Ein anderer Trend ist Industrial Metaverse. Da würde ich sofort den Haken setzen und sagen, ja, das müssen wir uns als Siemens anschauen. Und so kommt man dann schon mal auf eine reduzierte Menge. Und bei dieser reduzierten Menge prüfen wir dann, welche Themen davon adressieren wir denn bereits bei Siemens. Bei Industrial Metaverse beispielsweise können wir sagen, ja, das haben wir schon auf dem Schirm. Da sind wir heute schon sehr aktiv. Bei anderen Themen vielleicht noch nicht. Und da prüfen wir dann bei denen, wo wir sagen, da ist heute noch keine Aktivität, welche davon ist denn überhaupt, hat denn überhaupt Marktpotenzial für Siemens? Und wenn wir das analysiert haben und festgestellt haben, ja, es ist Marktpotenzial vorhanden, es ist technologisch interessant, dann prüfen wir, inwiefern wir heute da schon aktiv werden können in einer Technologie. Und wie gesagt, wir haben diese 11 Company Core Technologies, dann werden dort Aktivitäten gestartet, um diese Technologie zu verstehen und auch zu wissen, was hat es beispielsweise für Siemens Produkte für einen Einfluss in Zukunft.
Annika, es fiel ja relativ oft das Wort Industrial beim Metaverse und auch beim Digital Twin. Aber manche Sachen, die dann auch also aus diesen Arbeiten entstehen, gehen auch in anderen Bereichen hinein. So, wenn man dann sieht, Siemens mit der Kollaboration mit Berlin, glaube ich, ist das auch ganz spannend zu sehen, dass das dann nicht nur auf Produktion bezogen ist, sondern dass Erkenntnisse dann auch dort eingesetzt werden können. Kannst du mal erzählen, was es sonst neben der Produktion für Aktionen gibt, die interessant sind?
Ja, also mit Industrial meinen wir gar nicht nur Fertigung per se, sondern halt Industrie. Also das kann auch beispielsweise beim Thema Netze sein oder die Bahnindustrie ist für uns natürlich auch sehr interessant. Als Siemens produzieren wir Züge, wir machen die Instandhaltung, deshalb bauen wir auch solche Apps für die Instandhaltung. Und der Unterschied zwischen Industrial und Nicht-Industrial ist, wenn wir jetzt aufs Metaverse schauen, dass im Metaverse grundsätzlich geht es ja erstmal darum, man trifft sich virtuell mit seinen Freunden und ist in einer Fantasiewelt, die in der Realität gar nicht existiert und dann suche ich da ein virtuelles Konzert oder so. Und es ist fiktiv. Und Industrial bedeutet für uns, das, was wir da machen, hat immer einen Bezug zur Realität und es hat auch einen Nutzen und einen Mehrwert für die Realität. Das muss nicht die Fertigung sein. Wie gesagt, das kann auch ein Gebäude sein, wie wir jetzt in die Siemensstadt in Berlin bauen. Da haben wir auch ein Industrial Metaverse, also ein Abbild der Gebäude dort. Das kann aber auch der Zug sein oder die Bahninfrastruktur. Das ist egal, es ist nur wichtig, dass es einen realen Bezug hat und dann auch Mehrwert generiert.
Du hast vorhin schon erwähnt, du bist auch im Bereich der im Hochschulwesen unterwegs, im Bereich der Weiterbildung sozusagen. Was wird es denn aus deiner Sicht auch brauchen, also dass man diese ganzen Themen noch besser umgesetzt bekommt, dass man auch mehr Talente generiert in diesen Zukunftsbereichen, um da ein bisschen noch Traktion zu bekommen? Was werden so da deine Wunschliste in Bezug auf vielleicht das Hochschulwesen oder das Bildungswesen im Allgemeinen?
Der Transfer ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, dass wir Ideen und Forschungsarbeiten, die sehr wertvoll sind und in der Grundlagenforschung heute auch sehr tolle Sachen passieren, dass wir die am Ende aber auch in Innovationen überführen. Also Innovationen als Produkte oder Services oder irgendetwas, was ich auch
Vermarktung,
wirklich mal genau am Markt bekommen kann. Und die Fragestellung haben wir bei Siemens auch. Ich meine, Siemens Technology, wo ich arbeite, ist unsere Vorentwicklung. Und natürlich haben wir da auch immer ganz tolle und spannende Themen. Aber was ich da immer sehr wichtig finde, ist, dass man, bevor man irgendetwas ausprobiert, versteht, was kann denn das für einen Beitrag haben, in unserem Fall für unsere Produkte oder für unsere Services. Und wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre mein Wunsch, dass jeder diese Gedanken sich erst einmal macht. Kann denn das, was ich heute in der Forschung oder in meinen Überlegungen im Kopf gerade mache, irgendwann sinnvoll eine Anwendung finden? Auch ein gewisses Geschäftsverständnis haben. Also natürlich kann alles irgendwann irgendwie angewendet werden, aber vielleicht ist es so teuer, dass es überhaupt niemand haben möchte.
Ja.
Und diese Gedanken sich vorher zu machen, bevor ich sehr viel Geld in die Hand nehme und etwas erforsche oder entwickle, das finde ich sehr wichtig. Und das, ihr hattet vorhin auch gefragt, was ist wichtig, wenn man innovieren möchte. Auch da, klar, wenn ich über den Tellerrand sehe, sehe ich verrückte Dinge, aber auch immer zu hinterfragen, braucht das denn jemand? Ist das überhaupt logisch, was ich hier vorhabe? Das wäre mein Wunsch, wenn ich den äußern könnte.
Und da auch dann wieder die Ökosysteme, die sozusagen vorblitzen, ne? Dass Forschung, Wissenschaft dann mit der Praxis, mit der Anwendung noch ein Stück weit stärker verzahnt wird. Ja, sehr spannend. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Philipp, bevor wir zum Ende kommen, gibt es ja noch ein kleines Thema, das mich so fasziniert hat beim Lesen. Auch die Sustainability Tech Challenges, die dann auch gestartet werden, glaube ich, ist also etwas ganz, ganz Spannendes zu erfahren, warum Siemens das macht und wie man auch mitmachen könnte, wenn man wollte.
Ja, wir haben Tech Challenges. Der Ursprungsgedanke war, dass man als individueller hat man sicherlich gute Ideen, aber eigentlich, wenn man sich auch da öffnet und schaut, wer hat denn noch gute Ideen und die zusammenführt, finden wir noch bessere Lösungen. Und wir haben dafür ein Innovation Ecosystem bei Siemens gegründet, ecosystem.siemens.com. Da findet man dann all diese Challenges, um eine Plattform zu bieten, wo wir mit Partnern zusammenarbeiten können. Und wenn man eine Plattform ins Leben ruft, dann ist das gut, aber dadurch kommt noch niemand auf diese Plattform. Und deshalb haben wir uns überlegt, wie können wir denn Leute motivieren, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Und so sind wir auf diese Challenges gekommen. Die Tech for Sustainability ist eine, wo wir konkrete Herausforderungen angehen wollen, die in unseren Geschäften sind. Also aktuell haben wir da 6 Challenges, 6 Herausforderungen und suchen nach Lösungen. Und es können Startups sein, es können Studenten sein, es kann jeder sein, der da seine Idee einbringt. Also vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Beim Zugbereich ist die Frage, es gibt bei Leasen, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, in den Gleisen, das sind so gelbe Boxen, die Zugsteuerung, die werden komplett geschäumt und wenn das Lebensende dieser Balise erreicht ist, dann kann man damit nicht mehr viel machen, außer sie wegzuschmeißen, weil es einfach verklebt ist und nicht recycelt werden kann. Das ist unter Nachhaltigkeitsaspekten sehr ungünstig. Insofern ist die Frage jetzt in dieser Kampagne, wie kann man denn eine Balise nachhaltig designen oder wie kann man einen Recyclingprozess gestalten, der diese Balise, wie sie heute ist, auseinandernehmen kann. Und so haben wir eben 6 verschiedene Challenges und kriegen da ganz viele tolle Ideen. Und in 2 Wochen am 18. März ist es, glaube ich, das große Finale, wo dann die Sieger gekürt werden mit den besten Ideen. Und das kann man sich dann auch wieder auf unserer Plattform live anschauen, was da passiert.
Ja, dann sind wir da ganz gespannt und da wird auch Nachhaltigkeit richtig konkret und greifbar. Wunderbar. Ja, wir kommen zu unseren Abschlussfragen, die wir auch unbedingt dir stellen wollen. Und bei der ersten Frage, die ich dir gleich stelle, vermute ich, dass zumindest ein Thema auf jeden Fall von dir erwähnt wird. Aber erstmal die Frage, wir würden gern wissen, welche 3 Themen für dich in nächster Zeit oberste Priorität haben. Und du kannst das gerne ein bisschen mischen aus deiner beruflichen Perspektive, aus deiner persönlichen, aus der ökonomischen Sicht. Was sind 3 Themen, die aus deiner Sicht ganz, ganz weit oben stehen?
Die 3 Themen, die ganz weit oben stehen, ist einmal das Thema digitale Transformation. Und wir haben es halt ganz oft angesprochen, darin natürlich das Industrial Metaverse, aber eben auch unsere Company Core Technologies weiterzuentwickeln, sei es auch die künstliche Intelligenz, Simulation und so weiter. Mhm. Einfach da, ja, die Technologien Richtung Digitalisierung weiterzutreiben. Weil ich glaube, das ist für Siemens wichtig, aber das ist auch für den Standort Deutschland wichtig und auch für Europa, dass wir bei der Digitalisierung auch vorne mit dabei sind. Das 2. Thema ist Nachhaltigkeit. Da interessiert mich derzeit vor allen Dingen das Thema Circularity, also die Kreislaufwirtschaft. Und wie können wir auch als Siemens sowohl unsere eigene Welt in einen Kreislauf verwandeln, aber wie können wir auch wiederum unseren Kunden helfen, für sich selber Circularity zu etablieren. Und das 3. Thema ist Open Innovation, also wie schaffen wir es noch mehr, uns zu öffnen, die richtigen Partner zu finden und gemeinsam zu innovieren. Das ist so das 3. große Thema, was mich immer beschäftigt.
Super.
Ganz toll, Annika. Ich darf die letzte Frage stellen und die wäre, wenn du jetzt eine Empfehlung abgeben könntest für Menschen, die innovativ unterwegs sein wollen, was sollten sie unbedingt lernen? 3 Future Skills. 3.
Die Future Skills. Also das erste Future Skill wäre für mich Technologie. Also ich muss nicht jede Technologie beherrschen, aber ich muss ein Interesse für Technologie entwickeln und ich muss zumindest verstehen, was die Technologie kann. Insofern da Technologieinteresse ist eine Kompetenz und auch ein gewisses Technologieskill geht Hand in Hand. Das 2. ist für mich, ein Growth Mindset zu haben, also wirklich offen zu sein, Dinge auszuprobieren, Dinge nicht als gegeben zu nehmen, sondern da weiter zu blicken und einfach mal gucken, was funktioniert. Das wäre für mich eine 2. Kompetenz. Und das 3., was ich auf jeden Fall eben mitgehen würde, ist das Thema Verantwortung zu übernehmen. Also Dinge wirklich nicht als gegeben zu nehmen und zu warten, was mir irgendwie aufoktroyiert wird, sondern um mich im schlimmsten Fall noch zu beschweren, dass das ja nicht doll ist, was mir da gerade gesagt wird, sondern einfach die Dinge selber mal in die Hand zu nehmen, verantwortungsbewusst da voranzugehen und nicht zu warten, bis mir jemand etwas sagt oder vorgibt. Das, glaube ich, ist auch aus gesellschaftlicher Sicht ein wichtiger Aspekt für die Zukunft.
Unbedingt. Gerade in so schwierigen Krisenzeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, brauchen wir jeden Einzelnen, um da Verantwortung zu übernehmen. Und mich hat es total gefreut, auch mal so profund über Innovation und diese Themen sprechen zu können, denn das ist auch so ein bisschen meine ursprüngliche Prägung. Insofern, liebe Annika, ganz, ganz lieben Dank für dieses echt spannende Gespräch. Viele Einblicke, wie innovativ Siemens ist, was ihr alles treibt. Ganz lieben Dank, dass du heute zu Gast warst.
Vielen Dank euch.
Also Annika, ich darf auch Dankeschön sagen. Das war heute das Gespräch vom Berg auf den Skien zu der Frau, die die Innovation auf die Piste bringt und Industrial Metaverse vorantreiben will. Und die sagt, übernimmt's Verantwortung. Ihr könnt es ja auch, also viel verändern. Das war das Gespräch mit Dr. Annika Hauptvogel, Head of Technology and Innovation Management bei der Siemens AG. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso spannend erzählen kann wie unsere Annika heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de senden. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Diejenigen, die öfters dabei sind, die wissen es eh. Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koag.